Herzlich willkommen zur 315. Folge des GamerWG-Podcasts. Heute begeben wir uns auf eine Reise, eine mentale und eine videospirelle Reise. Spirituell, virtuell, wie auch immer man es sehen mag. Wir sprechen heute über die PlayStation 4 Version von Dead Game Company's Journey. Es ist kürzlich für PlayStation 4 erschienen, nachdem auch Flow und Flower ihren Weg auf die Konsole nochmal gefunden haben. Und weil Andreas und ich das noch nie gezockt haben damals, haben wir uns das nochmal angeschaut und wollen heute Bericht erstatten, ob sie Journey jetzt auch, was weiß ich wie viele Jahre, 3 Jahre nach dem Release, ich sehe es gerade, macht, ob sich das noch hält und ob die Reise es wert ist, erlebt zu werden. Hallo Andreas.
Ja, hallo Maurice, hallo an die Zuhörer. Journey, ja, ich weiß noch, als es auf der PS3 rauskam und ich das immer spielen wollte, weil es einfach so geil vom Look her aussah, einen schönen Stil hatte. Und jetzt, wo es auf der PS4 rauskam, dachte ich mir, cool, ich kann es nachholen. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, naja, aber in dem Sinne, ist es denn wirklich ein Spiel? Und dann war ich auch so ein bisschen mit mir am Hadern. Will ich dafür jetzt wirklich das Geld ausgeben? Ich glaube, für PlayStation Plus waren es 11, 12, keine Ahnung, wie viel Euro. Und ich war schon so ein bisschen mit mir am Hadern, aber habe mich dann doch entschieden, es zu machen. Und gucken wir doch gleich mal, wie es bei mir angekommen ist. Und du überraschenderweise hast dann auch tatsächlich zugeschlagen. Vielleicht von der Auswahl des Stücks aus dem letzten Podcast, aber ich weiß es nicht.
Nee, ich hatte schon immer vor, das zu spielen, aber ich wollte die Journey Collection damals haben für die PS3. Aber die hat ewig, ich weiß gar nicht, ob es die tatsächlich irgendwann mal zu uns geschafft hat, aber die war ewig lang US-exklusiv. Und dann hast du halt gesagt, ja, das ist schon da, das hat mich daran erinnert. Oh, stimmt ja, das soll auf PS4 nochmal erscheinen. Und weil ich zumindest immer ein Interesse hatte, wenn auch kein großes, habe ich dem Spiel mal eine Chance gegeben. Ich habe kein PS Plus für normale Nutzer, kostet das 15 Euro und da müssen wir dann nachher auch noch über die Preisfrage sprechen, weil Spieldauer ist 2,5 bis 3 Stunden, das hattest du ja im Jukebox-Podcast schon gesagt. Ist halt wirklich die Frage, ob diese Videospielrelle, wie ich das jetzt natürlich nicht als Versprecher gemeint hatte, Reise es wert ist, da seine 15 Euro rein zu investieren oder ob man vielleicht wie du auf PS Plus oder eventuell mal eine Rabattaktion oder so warten sollte, um sich das zuzulegen.
Ich denke, es wird irgendwann auch eine Sache sein, die mal den Weg ins PlayStation Plus Programm finden wird, sicherlich. Aber wie gesagt, du hast ja schon den Preis gerade gesagt, also wer Interesse hat, kann sich das dafür holen, beziehungsweise es gibt's natürlich auch für die PS3, wie du es auch schon eben gesagt hast. Also
es ist übrigens Crossplay, also ich kann es mir jetzt rein theoretisch auch nochmal für die PS3 runterladen. Wer die PS3-Version hat, guckt mal nach, vielleicht könnt ihr das entsprechend auch kostenlos nochmal auf der PS4 runterladen. Das wäre natürlich ein toller Service.
Das wäre ein richtig geiler Service, das ist schade, dass wir das jetzt nicht wissen. Aber okay, wo fangen wir an bei Journey? Eigentlich ist es ja kein sehr komplexes Spiel. Was macht man? Man macht eigentlich nicht viel. Man startet in einer Wüste und man kann gehen wir vielleicht erstmal so ran, dass man einmal sagen kann, so was man so für Interaktionsmöglichkeiten hat. Man kann laufen, man kann rufen, und dann kann man so eine Art Flug- oder Schwebemodus aktivieren. Und die Dauer, wie lange man das machen kann, kann man mit Symbolen, die man in der Welt findet, noch erhöhen. Und das war es eigentlich schon.
Ich würde das gar nicht mehr Flug nennen, sondern einfach nur Sprung. Du kannst auch je mehr Schals oder Schleifen du findest, desto höher und weiter kannst du springen. Weil du sinkst ja danach praktisch wieder ab. Du fliegst ja nicht wirklich.
Ja, das ist richtig. Es gibt eigentlich, bewusst würden mir nur 2 Abschnitte einfallen, wo man wirklich sagen kann, man fliegt, weil das ganze Gebiet, in dem man sich bewegt, mit so einem goldenen Staub durchzogen ist und da hat man dann unendlich praktisch von dieser Energie, die man da zum Springen braucht, und dann ist es wirklich so eine Art Fliegen. Aber ansonsten braucht man dann halt Objekte, woran man diese Energie aufladen kann. Das sind dann halt immer solche Tücher, solche roten Tücher, die wie Schals oder wie auch immer in der Umgebungen sind und manchmal wie so eine Alge im Wasser so einfach im Boden verankert sind, aber nach oben zeigen. Ist ganz skurril irgendwie.
Ja, ja. Um diesen Schal oder diese Schleife zu verlängern, muss man, beziehungsweise kann man, das ist alles rein optional, halt so weiße Symbole in den einzelnen Abschnitten finden. Die Abschnitte sind relativ große und auch recht offene Gebiete, wo man halt wirklich herum erkunden kann, um entweder halt einfach nur den Ausgang des jeweiligen Abschnitts zu finden oder wirklich halt auch ein bisschen nach Collectibles und zusätzlichen kleinen Goodies zu suchen. Also in späteren Abschnitten sind denn da so relativ große Schals oder Schleifen. Und wenn man die auslöst, dann öffnen die halt Tore und da kommen dann halt weitere kleine Schleifen raus oder so. Ich würde das so als sehr hundeähnliche Schleifen bezeichnen.
Ja, die rufen auch oder machen so einen Rufton und fliegen dann durch die Luft. Das ist wie so ein fliegender Teppich, aber es ist alles so mit diesem Stoffmaterial gemacht. Das ist sehr witzig anzuschauen.
Ja, und die füllen dann halt auch deine Anzeige wieder auf.
Ja, wobei ich sagen würde, diese Offenheit, die man am Anfang hat, geht immer mehr verloren. Also das Ende finde ich schon sehr linear und dass man wirklich einzelne Gänge lang geht und dass man eigentlich nur einen schmalen Gang hat, der dann zum Ziel führt, während der Anfang dagegen wirklich sehr offen ist, weil es eben, viele haben das bestimmt auch schon gesehen, diese Szenerie oder auf einem Coverbild vielleicht mal, dass man als dieses rote Männchen mit diesem roten Umhang dann halt mitten in der Wüste steht. Und da ist es dann wirklich schon sehr offen, das Spiel. Und man kann erkunden und kleine vergrabene Ruinen finden. Und später, wenn es dann auch mal ein bisschen durch Gebäude durchgeht, da wird es dann halt deutlich linearer, das Spiel.
Ja, ich mochte den Anfang auch ehrlich gesagt nicht. Weil halt die Areale, dadurch, dass man halt in der Wüste drin ist, sehr steril, sehr monoton und wirklich an jeder Stelle gleich aussahen, bis halt auf die wenigen Ruinen, die du finden konntest. Und weil ich zu dem Zeitpunkt noch das Bedürfnis hatte, so in bester Videospielmanier alle Schal-Upgrades zu finden. Und das hat sich so die ersten drei Areale gehalten, bis ich in ein Areal kam, wo ich einfach nicht mehr hochspringen konnte und gemerkt habe, ich habe in den vorherigen Arealen schon 4, 5 wohl auslassen müssen. Und da hat's mir dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, Schnitt, ich spiele das jetzt wirklich nur noch, um voranzukommen und nicht um diese blöden Goodies zu sammeln, weil das hat mich frustriert am Anfang. Und ich dachte fast, wie gesagt, dass ich das bereut hätte, den Kauf.
Ja, diese Collectible-Sachen, also gibt es einiges, was man finden kann. Manches einfach nur um des Achievements oder der Trophy willen, weil es eigentlich so einem nichts bringt, außer dass man vielleicht sich freut, so hey, cool, guck mal, ich habe diesen Gegenstand gefunden in dieser riesigen Wüste. Aber was einem wirklich was bringt, sind dann halt diese Schal-Upgrades, aber die sind teilweise auch so fies versteckt. Also da wirklich alle zu finden, ist schwierig und ist mir tatsächlich auch nicht gelungen, weil es gibt auch später nochmal einen recht coolen Abschnitt, wo man dann praktisch so eine Sanddüne heruntergleitet für ein wirklich sehr langes Stück. Und da kommt auch ein bisschen Speed rein, man kann durch Tore durchgleiten. Und in den Abschnitten sind auch ein paar versteckt. Und wenn man dann halt nicht richtig aufpasst, falsch abbiegt, dann sieht man nur noch so in der Ferne, ach, da wäre ein Symbol gewesen und dann ist es weg. Das heißt, wirklich alle einzusammeln ist schwierig in einem Durchgang. Kann man natürlich machen. Steht ja jedem frei, das Spiel dann danach nochmal anzufangen und wirklich alle einzusammeln. Aber da ist die Frage, wie groß da jetzt wirklich der Reiz ist, das zu tun.
Ja, ja. Ein weiterer Punkt, weshalb das mir am Anfang nicht gefallen hat, obwohl ich kein PS Plus habe, ich vermute mal, weil es auch auf der PS3 erschienen ist, aber ich konnte andere Reisende finden und mit anderen Reisenden zusammenspielen. Und das war sehr, sehr, ist ein cooler Service, dass das auch in der PS4-Version geht, ohne PS Plus. Aber mit denen ich in den ersten zwei Arealen zusammen war, oder drei, das waren Arschlöcher. die haben nicht kooperiert, die haben nicht versucht zu helfen. Wenn ich denen gesagt habe, hier, guck mal, ich habe so ein Schal-Upgrade gefunden, dann ist er einfach strikt in die andere Richtung gerannt. Man hat nämlich auf der Kreistaste so einen Ruf und man kann ihn noch aufladen, so dass man das präsenter mitbekommt als anderer Mitspieler. Mhm. Und die, Also wirklich, die haben alles getan, um nicht mir zuzuhören. Und beziehungsweise, wenn ich den halt versucht habe zu folgen, dann haben sie alles getan, dass ich irgendwie nicht mehr hinterherkomme. Und das hat am Anfang echt keinen Spaß gemacht.
Bei mir ging's zum Glück, wobei du gerätst an solche und solche. Also ich habe tatsächlich einen kompletten Durchlauf gemacht, wo ich drei Leuten begegnet bin und zwei davon waren richtig cool. Die sind mit mir mitgekommen, wenn ich irgendwas gefunden habe und ich habe auf mich aufmerksam gemacht, dann sind die auch zu mir gekommen und haben das dann auch eingesammelt. Und umgekehrt war es genauso, dass sie dann auch gesagt haben, hey, du musst mal dahin, und dann bin ich dem gefolgt und er hat mir dann auch was gezeigt. Und aber genauso gerät man, wie du es halt gesagt hast, auch an Arschlöcher, die dann, oder was heißt Arschlöcher, aber die halt einfach ihr eigenes Ding machen. Aber
ja, aber dann sollen sie nicht online spielen.
Ja, aber die Sache ist ja, das kannst du ja so im Spiel nicht bestimmen. Also du kannst die Konsole natürlich offline stellen, aber so, wenn du das Spiel startest, du hast ja kein wirkliches Menü. Also die Optionen, die du dann später im Spiel hast, wenn du es durchgespielt hast, ist nur eine einzige. Du kannst dann halt die zweite oder was, das erste, oder du kannst auf jeden Fall ein Areal nochmal betreten, wo du dann in alle Kapitel reingehen kannst. Du kriegst so eine Kapitelauswahl praktisch. Das ist das Einzige, was du dann eigentlich übers Menü machen kannst, sonst gibt es nicht wirklich was.
Ja, ja, ich hatte zum Ende hin dann Glück. Ich habe es einmal so für eine Stunde gespielt. Da war ich, wie gesagt, dann in den ersten Arealen, da hat es mir keinen Spaß gemacht. Und beim zweiten Mal habe ich es dann durchgespielt und da war, hatte ich einen, mit dem ich das dann praktisch komplett durchgemacht habe. Und der war auch sehr kooperativ und hat mir auch einige coole Verstecke gezeigt, wo man halt so Schar-Upgrades finden konnte. Also ich vermute, das war sein zweiter Durchlauf. Aber der hat wirklich mit mir zusammengespielt. Und das ist mitreißend, weil am Ende einige Events passieren, wo je mehr man praktisch ist, und ich vermute mal, es geht nur bis maximal zwei, aber es ist einfach wirklich mitreißender, wenn du da siehst, da ist noch ein echter Spieler und dem passiert genau dasselbe in der Situation gerade.
Ja, das ist richtig. Das ist ein total cooler, emotionaler Moment. Das, wo es nerven kann, wenn man jemand anderen dabei hat, ist dann, ich habe noch mal ein zweites Mal so ein paar Kapitel gemacht, weil ich tatsächlich versucht habe, noch die ein oder andere Trophy mit nach Hause zu nehmen. Aber jemanden klar zu machen, dass du jetzt die Trophy machen möchtest, dass sich der andere einfach mit dir hinsetzt und für 20 Sekunden einfach da sitzt. Wenn du nur die Rufentaste hast, das jemanden klar zu machen... Das ist schwer.
Glaube ich, ja.
Und du kannst ja nicht gezielt mit jemandem zusammenspielen. Es wird halt wirklich zufällig gemacht. Du betrittst das Spiel und dir wird dann halt einer zugewiesen irgendwie im Hintergrund. Und du kriegst das auch gar nicht mit, außer dass dann irgendwann so ein kleiner, weißer, unauffälliger Rand entsteht, wenn ein Spieler in der Nähe ist und dich das Spiel darauf hinweist, so, hey, da ist jemand. Aber ja, weil das alles so im Hintergrund und geheim passiert, kann das schon mal schwierig sein, wenn du sowas machen möchtest. Aber alleine, wenn es nur um das Erleben, um das Durchleben des Spiels geht, kann es zu sehr coolen Momenten führen, wenn du jemanden hast, der wirklich auch dich wahrnimmt und dann auch mit dir zusammen dann unterwegs sein möchte. Es gibt natürlich auch viele Eigenbrötler, aber genauso kann man ja auch selber dann halt sehr eigenbrötlerisch sein und sagen, was interessiert mich der andere, ich kann ihn auch einfach ignorieren.
Ja, aber ich finde, so macht das Spiel weniger Spaß. Also ich finde wirklich, am meisten Spaß hat es mir gemacht, wo ich jemanden hatte, der ähnlich gespielt hat wie ich, der zugehört hat, aber dem ich auch zuhören konnte.
Ja.
Und die zweite Session, wo ich das dann auch durchgerockt habe, hat einfach sehr viel mehr Laune gemacht. Und ich vermute wirklich, dass das zum Großteil damit zusammenhängt, dass da jemand war, der ähnlich gespielt hat wie ich.
Ich denke, das macht eine Menge aus. Also auf jeden Fall. Ich fand die Momente auch am schönsten, wo ich jemanden an meiner Seite hatte. Das ist irgendwie bemerkenswert, dass das Spiel das so schafft, aber das ist ganz cool.
Ja, visuell hast du schon gesagt, es hat einen sehr, ja, markanten Stil. Es ist sehr minimalistisch, gleichzeitig aber vor allem, was die Umgebungen angeht, extrem detailliert. Also es ist schon ein guter Grund, weshalb man am Anfang in der Wüste startet. Man sieht dann im Hintergrund einen Berg und wenn man diesen Berg dann betritt, ist er natürlich voller Schnee, denn die Physik oder die Engine generell, die sie da verwendet haben, wenn du da durch den Sand oder durch den Schnee stapfst, ist unglaublich. Das sieht wirklich aus, als würdest du da schwere Schritte durch Sanddünen wagen. Wenn du dann den Berg erklimmst und ein Sturm dir entgegenweht, dann merkst du richtig die Schwere des Schnees. Und wenn du die Kamera im richtigen Winkel hast und dann die Sonne einstrahlt auf die Sanddünen, dann kannst du praktisch die Sandkörner zählen. So toll sieht das aus.
Ja, und auch in manchen Blickwinkeln, wenn das so glitzert, der Sand, sieht auch sehr bezaubernd aus. Und genauso diese Furchen, die du durch den Sand machst, wenn du da durchgehst. Und auch der Stoff, was das angeht, wenn Wind kommt und der flattert, genauso wie der Schal, den man hat. Das sind wirklich schöne Spielereien und sieht toll aus. Ich meine, generell ist das Spiel jetzt nicht vollgebombt mit Objekten und Sachen, aber die Sachen, die drin sind, das sieht toll aus und es hat einen sehr schönen Stil. Bisschen kantig hier und da, aber das gehört zu dem Stil, den die gewählt haben, mit dazu und gibt ein wirklich schönes, rundes Gesamtbild.
Ja, also hat mir visuell auch gefallen und ich hab's diesmal gelassen, weil ich bisher nur einmal durchgespielt habe, andauernd auf die Screenshot-Taste zu hämmern, aber ich würde gerne einfach noch einen zweiten Durchlauf machen, um Screenshots zu machen, weil das so viele Bilderbuchmomente hat, die möchte ich gerne in Bildern verewigen, praktisch.
Ja,
dafür gebe ich die Screenshot-Funktion, by the way.
Dazu bietet sich das auf jeden Fall an. Eine Sache, sag ich das jetzt oder später? Ich weiß noch nicht, ob es hier reinpasst, aber ich habe mal gesehen, Ich glaube, das hängt auch mit diesen glühenden Symbolen zusammen, womit man den Schal verlängern kann. Ich glaube, wenn man alle findet, oder war es ein anderes Ziel, was man erfüllen muss, kann man am Ende noch so ein Männchen in einem weißen Umhang haben. Das hat dann, glaube ich, unendlich von dieser Sprungkraft dann. Aber ich weiß nicht mehr genau, was für ein Ziel man da erfüllen muss. Das ist mir gerade noch so in den Sinn gekommen. Das ist so die einzige Sache, die mir einfällt, wo man wirklich etwas freispielen oder erspielen kann.
Das wäre schon irgendwo cool. Ja, aber habe ich nicht genug Anreiz dafür. Dafür finde ich das zu kryptisch teilweise. Und du hast es ja schon gesagt, es gibt diese Surf-Passagen, wo du halt wirklich so eine Sanddüne runterbretterst. Und ich will nicht das komplette Spiel neu starten, nur weil ich in dieser blöden Sanddüne irgendwas verpasst habe.
Ja, und das ist dann halt das Problem. Und mit dieser Kapitelauswahl ist halt das Problem. Da könnte man ja denken, okay, du gehst einfach wieder zurück und machst das Kapitel nochmal neu. Aber dann wird das ja wieder resettet. Also wenn du in der Kapitelauswahl bist, dann hast du den Fortschritt, den du gemacht hast, dann auch wieder, ist dann wieder zurück. Und du musst das, glaube ich, wirklich an einem Stück schaffen, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist natürlich, klar, es ist kein langes Spiel, aber es gibt so ein paar Dinge, die kann man halt schnell übersehen, schnell verpassen. Das ist ja natürlich schon schwierig. Aber gut, davon mal abgesehen, vielleicht, ja, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, könnte man so ein bisschen über die Geschichte oder das Setting sprechen, wobei das schwierig ist. Du hast eben das Wort kryptisch benutzt. Das Spiel erzählt auf eine Art und Weise, also es sagt dir nicht Dinge, sondern es zeigt dir Dinge. Es arbeitet mit Bildern, die es dir zeigt. Und diese Bilder gilt es halt zu interpretieren. Und das ist jetzt so eben so der Punkt, wie du es interpretierst, liegt natürlich dann bei dir.
Ist die Frage, wie viel du da rein interpretierst dann und wie viel,
ja,
wie
also
viel ich interpretiert habe.
Ich meine, das, was das Spiel dir recht deutlich macht, ist dann halt immer sehr präsent, diesen Berg zu zeigen. Du bist dann dieses Männchen im roten Umhang und dir wird dieser Berg gezeigt und du weißt, das Spiel möchte schon, dass ich irgendwie zu diesem Berg hingehe. Und es gibt Zwischensequenzen, in denen du wohl scheinbar die Vergangenheit von der Welt siehst, wie dann irgendwie Energie von dem Berg ausging. Die Leute haben sie wohl versucht zu nutzen, haben sich irgendwann zerstritten, weil man läuft ja durch eine menschenleere Gegend, wo man dann nur noch solche Sachen, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Grabsteine sind, es stehen ziemlich viele Steinsäulen rum, könnten wirklich dann die Grabsteine sein, weil so wie ich das der Geschichte entnommen habe, sind die am Ende irgendwie alle draufgegangen. Und man findet auch Tafeln, wo es so aussieht, als wäre man selber dann schon eher sowas, ja, wie ein Prophet oder zumindest ein Auserwählter, dessen Ankunft vorhergesagt wurde und auch der Weg auch irgendwie verewigt ist schon in den ganzen Steintafeln, wie man da so langschreitet und die ganzen Prüfungen da ablegt, um dann irgendwie dann zu diesem Berg zu kommen. Und aber das ist schon, das hat sowas mystisch, spirituelles, wie auch immer man das bezeichnen möchte.
Ja, ich hab das mehr als Pilgerreise aufgenommen. Also ich hab die Tafeln gesehen und da wird ja wirklich Schritt für Schritt deine Reise, wie du schon gesagt hast, nacherzählt, vorhergesagt, wie man es auch immer sehen möchte.
Ja.
Und ich habe das mehr so als Reise gesehen, weil an den Tafeln sind die ganzen Gebäude und architektonischen Meisterwerke noch ganz, sage ich mal. Aber in der Welt, in der du unterwegs bist, ist das meiste schon zerfallen, vor allem halt in der Wüstenregion. Und ich habe das mehr so als Visualisierung einer Pilgerreise interpretiert und du bist jetzt halt ein Neuer auf dieser Journey, auf dieser Pilgerreise.
Ja, das ist ein guter Ansatz mit der Pilgerreise. Also das würde ich durchaus auch sagen, das kann man da wunderbar reininterpretieren, das Ganze, dass es dann halt für dich auch so eine Reise ist, an der du dann selber dann auch wachsen möchtest und gestärkt hervorgehen. Gibt ja verschiedene Gründe, warum man so eine Pilgerreise antritt, aber grundsätzlich so von der Thematik her würde ich sagen, ist ein gutes Wort, das passt ganz gut dazu.
Ja, und auf der einen Seite finde ich es gut, dass das halt wirklich alles dem Spieler selbst überlässt. Auf der anderen Seite finde ich das relativ unnötig, dass sie da nicht versucht haben, eine Story reinzubringen, sondern dass wir da halt immer diese Unterbrechungen drinne haben, um halt diese Steintafeln zu zeigen. Weil ich finde, die stärksten Momente waren im Spiel immer die, wo ich irgendwas gemacht habe, wo mir irgendwas widerfahren ist, wo ich mit jemand anderem gerade halt den eisigen Berg erklommen habe. Und es klingt verrückt, aber ich würde schon sagen, wir müssen nachher einen kleinen Spoiler-Teil einbauen, weil da ein paar Events passieren zum Ende hin, wo ich echt mitgenommen war. Und ja, mir ging das Herz auf am Ende. Und wie gesagt, ich finde das schon irgendwie zwiespältig, dass da halt wirklich regelmäßig unterbrochen wird. Vor allem, weil das in den ersten Arealen auch immer sehr komisch gemacht ist. Du läufst halt in dieser offenen Wüste rum. Und dann ist da aber dieses eine Tor und dann musst du durch einen Gang gehen und dann bist du in einer anderen Wüste. Und das wirkt immer so wie eine erzwungene Levelabgrenzung.
Ja, du hast natürlich schon irgendwo diesen Punkt, den du erreichen musst, um dann ins nächste Kapitel zu kommen. Und an diesem Punkt kriegst du dann halt immer wieder diesen Schnipsel an Sequenz, was dann wahrscheinlich mal in dieser Welt passiert ist. Aber ja, es gibt natürlich schon diese Führung halt durch das Spiel grundsätzlich.
Ja, und du hast ja schon diese weißen Wesen angesprochen. An jeder dieser Tafeln siehst du halt in einer Vision so ein weißes Wesen. Und ich habe immer so das Gefühl, dass das so die Erleuchteten sind, so Buddha-mäßig. Und ja, du hast es ja schon gesagt, man kann das wohl selbst erlangen, diese Form. Ich hätte jetzt erhofft, dass das durch die Reise passiert und nicht dadurch, wer die meisten Schals sammelt.
Also ich denke, generell gehst du immer dann irgendwie in einer aufgestiegenen Form da raus. Aber ja, das Spiel will wohl damit sagen, dass halt, wenn du wirklich alles eingesammelt hast und gemacht hast, dann ist das wie so die Meisterprüfung, dann darfst du den weißen Umhang anziehen und bist dann einer der coolen Pilgerjungs. Nee, keine Ahnung.
Ja.
Das ja, war wahrscheinlich
schon toll. Ja? Das auf jeden Fall freigeschaltet zu haben. Aber wie so ein Beyond Two Souls oder Heavy Rain, ist das ein Spiel, wo ich sagen würde, ich will das eigentlich nicht allzu oft durchspielen, weil das so ein bisschen die Stimmung und die Gefühle beim ersten Mal durchspielen ja zuwider macht. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie die Angst, dass ich das, je öfter ich das spiele, diese Passagen irgendwie so die Erinnerung an das erste Mal ruiniere.
Ja, vor allen Dingen ist es schwierig, wenn du einmal diese Phase der Erkundung gemacht hast und dann beim zweiten Mal ist es ja wirklich, du gehst nur noch durch und weißt dann genauso, da ist das, ich muss das machen und du hast irgendwie nicht mehr unbedingt dieses Element, dass du sagst so, boah, was ist denn dahinter oder hierhinter und entdeckst das zum ersten Mal, sondern ist eher schon fast so ein mechanisches Abgehen der Sachen. Und dann ist natürlich die Frage, dann wirst du wahrscheinlich auch zu diesen Arschloch-Spielern, wenn du das zu oft spielst, dass du einfach nur noch so das und den anderen einfach ignorierst und einfach machst.
Vielleicht sind das solche Spieler gewesen, ja.
Ja. Ich meine, was ich auch interessant fand, ich weiß nicht, inwieweit sich das noch ändern wird. Ich hatte gesehen in dieser Trophy-Liste, es gibt dann halt eine Trophy, wenn du das Spiel eine Woche lang liegen lässt und dann nochmal anfängst. Nochmal.
Ja, das ist das einzige Achievement, worauf ich gerne hinspielen würde. Ich lasse das jetzt eine Woche liegen und dann spiele ich es nochmal.
Ja, mach ich auch, aber es steht ja bei der PlayStation auch immer wunderschön dann halt die Prozentzahl da, wie viele das haben. Und es ist interessant, wie klein die Prozentzahl war. Ich glaube, das war sogar einstellig. Also,
naja, aber liegt eventuell daran, dass das auf der PS4 vielleicht ein anderes Trophäenset hat, weil du hast nicht vergessen, oft wird das doppelt gezählt. Also vielleicht hat das auf der PS3 schon 100.000 Leute gemacht, aber auf der PS4 ist das halt noch nicht eine Woche alt. Beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt ist das halt vielleicht 2 Wochen oder 2,5 Wochen alt.
Ja, ich bin
entsprechend haben das noch nicht so viele gemacht.
Ja, aber ich bin gespannt, wie sich halt wirklich diese Zeit diese Zahl im Verlauf der Zeit verändern wird. Gibt es halt wirklich viele, die einfach aufgrund der Trophy das dann machen, oder hast du wirklich dann eher so die Mehrzahl der Leute, die es einmal gespielt, erfahren haben und dann gesagt haben, war cool, aber dann wird es auch gelöscht und ist weg. Also ich bin gespannt drauf, wie die Zahl so im Vergleich zum Beispiel zu der Trophy ist, ich hab's einmal durchgespielt oder so. Diese beiden Zahlen mal zu vergleichen, wäre interessant.
Ja.
Wie viele haben es wirklich da nochmal angepackt?
Es gibt auch Trophäen, dass du 10 einzigartige Begleiter hattest. Am Ende wird dir beim Durchlauf immer angezeigt, wen du getroffen hast auf deiner Reise. Und ich bin 5 Leuten begegnet insgesamt auf der einen Reise, die ich bisher gemacht habe. Und ich find's schön, dass das auch aufgelistet wird, aber halt im Spiel selbst, genau wie die mangelnde Kommunikation, einfach nicht angezeigt wird, wem du da wirklich gerade um Hilfe bittest.
Ja, und das ist natürlich auch irgendwie eine interessante Situation, dass du überhaupt keine Ahnung hast, wer ist das gerade, ne? Wahrscheinlich im realen Leben würdest du den nicht mal angucken, würdest du nicht mal einen Blickes würdigen, aber hier, weil du einfach nur diesen Avatar siehst, welcher eben genauso aussieht wie deiner, gehst du eben hin und sagst Hallo.
Ja, und wie gesagt, da bin ich froh drum, dass das auch für Spieler funktioniert, die halt kein PS Plus haben. Weil ich hatte gestern einen Internetausfall und ich habe wirklich gemerkt, wie anders sich das spielt, wenn man halt für eine halbe Stunde einfach allein durch diese Welt pilgert.
Mhm.
Und plötzlich ging's wieder und dann konnte ich den Rest mit einem Spieler durchspielen. Und es ist schon ein Unterschied. Also spielt das definitiv online. Ich finde, das bereichert die Erfahrung um einiges.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass, also klar, kann man machen, aber man merkt schon, dass das Spiel darauf setzt. Also es hat nicht umsonst diese Mechanik drin und es wirkt auf jeden Fall besser. Also gerade im Verlauf des Spiels gibt es so einen Turm, den man hochkraxelt, wo immer wieder Tafeln kommen. Und auf dieser Tafel alleine zu sehen, also wenn ich mit meinem Kumpan vor dieser Tafel saß und dann konnte man halt wirklich sehen, jeder Schritt der Reise waren halt 2 Männchen eingezeichnet. Ich habe das später nochmal ausprobiert. Wenn ich in der Kapitelauswahl da reingehe, sind auf den Tafeln immer nur 1 Männchen. Aber wenn du zu zweit unterwegs bist, sind da 2 Männchen. Und das alleine das schon wieder, fand ich cool.
Ja, das ist super.
Und man weiß dann so, hey, guck mal, wir beide sind das jetzt gerade, die hier diesen Turm erklimmen. Ist das nicht cool?
Ach Gott. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel wir da noch zu sagen können. Ich würde gerne in den klitzekleinen Spoiler-Teil abdriften. Ich weiß jetzt halt wirklich nicht, ob wir das gebündelt machen sollen oder ob wir das echt trennen sollen. Eine Sache auf jeden Fall noch, du hattest ein Stück aus dem Soundtrack ja erwähnt im Jukebox-Podcast.
Mhm.
Und vor allem im Finale des Spiels, so die letzten 3-4 Sektionen, ist die Musik so, was heißt denn uplifting auf Deutsch? So aufmunternd, so
ja.
Erheiternd, so
ja.
Positiv und aufbauend, dass das nochmal das Gesamtbild verstärkt hat. Also die Musik spielt hier auch eine wichtige Rolle, weil du halt wirklich sonst keinen anderen Sound im Spiel hast, bis auf die Rufenfunktion. Und du hörst keinen anderen Mitspieler, du siehst halt auch, wie gesagt, nicht eingeblendet, wer der andere Mitspieler ist. Du hörst sonst bis auf Ambience, also den Wind oder halt, wenn das über die Sanddünen weht, nichts außer die Musik. Und die Musik ist sehr, sehr gut eingesetzt in dem Spiel. Also Soundtrack hat mir auch sehr gefallen.
Ja, definitiv. Fand ich sehr schön gemacht. Dann auch, dass es halt immer wunderbar sich dem angepasst hat, was gerade passiert ist. Also nach dieser Passage, wo man halt lange Zeit diese Dünen runterslidet und es geht auf einmal ganz tief hinab und man ist in einem düsteren Abschnitt unterwegs, wo dann auch so komische fliegende Steinviecher herumirren und die Gegend absuchen. Und da wirkt es auf einmal doch bedrohlich und erdrückend. Und dann später ändert sich das dann halt wieder, wenn es wieder nach oben geht und man dann auch wieder das Licht und die Sonne sieht. Und ah, schön.
Ja, wollen wir einen Spoiler-Teil einbauen?
Ja,
es gibt nämlich so 3-4 Momente, über die ich unbedingt sprechen möchte. Aber ich habe echt Angst, dass ich damit Leuten den Spaß wegnehme. Weil wenn wir das noch nicht gespielt haben, gibt's sicherlich Leute auch da draußen, die das ebenfalls noch nicht getan haben. Vielleicht, weil sie keine PS3 hatten damals, so wie du. Oder die das zu PS3-Zeiten einfach nicht gezockt haben, so wie ich.
Ja, das ist richtig. Dann vielleicht notfalls dann nochmal irgendwie im Posttext notieren die Zeit und dann würde ich vielleicht nochmal auch dann sagen, so ein paar Minuten vielleicht nochmal uns dem Ende oder beziehungsweise der Situation, über die du dann reden möchtest, gönnen, weil da gibt es schon so ein, zwei Momente, würde ich gerne einmal hier auf den Tisch bringen. Aber es ist halt wirklich so, wenn man die jetzt vorwegnimmt, kann es schon die Spielerfahrung auf jeden Fall beeinträchtigen.
Ja, finde ich auch. Und dann würde ich sagen, soll es das so zum Hauptspiel gewesen sein. Ich finde definitiv, dass das Journey seine 15 Euro wert ist. Und das auch nur, wenn man es einmal durchspielen sollte, der Erfahrung wegen. Ich habe es nicht bereut. Spielt das definitiv online mit einem zweiten Mitspieler, macht das doppelt so viel Laune. Und die Erfahrung in späteren Abschnitten ist einfach nur fantastisch. Und was da teilweise abgeht, das könnt ihr denn, wenn ihr es gespielt habt, mit uns teilen gleich im Outro, wo wir dann spoilern.
Jo, aber ich schließe mich noch einmal ganz kurz deine Meinung an. Ich würde sagen, für mich hat sich das auch gelohnt. Ich bin froh, das jetzt nochmal nachgeholt zu haben. War eine wirklich schöne Erfahrung. Ist ein tolles Ding. Also hat echt Spaß gemacht. Also da bereue ich nicht, da irgendwie Geld ausgegeben zu haben. Das passt. Das ist super.
Ja, dann würde ich sagen, hört man sich nächste Woche wieder zu Life is Strange Episode 4. Wie heißt die vierte Episode eigentlich? Weißt du das? Du hast das nämlich schon gespielt.
Ich meine Darkroom.
Okay, zu Episode 4 Darkroom. Und da ist dann Doreen auch wieder dabei. Sie hat's auch schon gespielt. Also ich hänge mal wieder hinterher. Aber gut, ich muss auf eine Pilgerreise gehen. Und wie die ausging, das hört ihr dann gleich im Spoiler-Part. Ich bin der Maurice, bis zum nächsten Mal.
Macht es gut, euer Andreas.
Und damit willkommen im Spoiler-Part, im kleinen Spoiler-Part zu Journey. Und ja, du hast jetzt schon diese fliegenden Steinwesen erwähnt. Und einer der kraftvollsten Momente war, wo ich mit einem zweiten Mitspieler einen Berg erklommen bin, auf dem uns Stürme immer wieder nach hinten gedrückt haben. Und über uns halt auf so einem riesigen Schneefeld wirklich diese Wächter herumflogen. Und mich hat's nicht erwischt, aber ihn leider Gottes. Ihr müsst euch vorstellen, da liegen halt überall so Steinteile und da kann man sich verstecken da drinnen. Und mein Kollege wurde immer wieder erwischt und dieses Steinwesen fliegt dann halt wirklich runter mit einem dicken, richtig toll klingenden Sound. Das knallt dann ordentlich und dann siehst du, wie halt die Schalteile von deinem Kumpan weggefetzt werden. Und das ist ihm dreimal passiert und jedes Mal hatte ich echt Schiss, dass er drauf geht. Das ist so intensiv gewesen von dem Moment, von der Soundkulisse und halt von der Vorstellung einfach, du bist fast am Ziel. Und dann wird ihm wirklich alles nochmal genommen, weil er nicht aufgepasst hat und in diese roten Lichtkegel da gewandert ist.
Ja, ich fand das witzig. Also das erste Mal, wo du die begegnest, ist ja noch ein bisschen früher, noch nicht mal in der Eisgegend, sondern in einem dieser ganz dunklen Abschnitte ganz tief unten im Erdreich. Und die Sache war, wo das erste Mal so ein Vieh aufgetaucht ist, dachte ich mir, okay, gut, Schreckmoment, das war jetzt mal, um den Spieler so ein bisschen zu erschrecken, aber es wird ja keine wirklichen Gegner in dem Spiel geben. Und dann wurde ich tatsächlich ein paar Schritte später von einem so einem Vieh dann auch erwischt, weil ich einfach gar nicht damit gerechnet habe, dass es irgendwas gibt, was mir hier irgendwie in dieser Welt schaden kann, ne? Und dann gehe ich so rum und ich so, oh, was ist das denn? Es leuchtet mich an. Was will es denn von mir? Und auf einmal macht's BÄM! Und ich denke mir, ach du Scheiße. Und dann habe ich einen Teil meines Schals verloren. Danach ist mir das nicht mehr passiert, weil ich dann wusste, okay, wenn die mit ihrem Lichtkegel suchen gehen, dann hast du dem auf jeden Fall fern zu bleiben. Aber es war schon ein ziemlich krasser Moment. Ich weiß gar nicht, ob man so oft getroffen werden kann, dass man wirklich stirbt. Aber es, was man auf jeden Fall verliert, ist dann halt diese Schalenergie und die möchte man ja eigentlich haben, weil umso mehr kann man dann halt davon Gebrauch machen, dass man halt eben immer weiter und immer weiter in die Höhe springen kann. Aber trotzdem ist schon ein richtig fieser Moment, wenn man dann einmal von so einem Vier aufgegabelt wird.
Ja, und ich, wie gesagt, ich hatte Glück. Ich habe mich dann halt immer in den rechtzeitig versteckt, dass ich nicht in den Lichtkegel gerate und so weiter und so fort. Aber wenn du halt siehst, es sieht richtig so aus. Ich dachte erst wirklich, das hätte ihn gefressen, weil das halt die Schalstücke im Mund hat dann, wenn es wieder hochgleitet. Und ich dachte, der ist weg. Der ist weg vom Fenster, mein Kollege. Und dann sehe ich ihn halt taumelnd auf mich zukommen. Und sein Schal ist kürzer. Und das hat mich schon geschockt. Also das war echt Gänsehaut pur, dieser Moment.
Ja, das ist richtig. Generell später in diesem Eisabschnitt halt, weil du dann ja auch so ein bisschen anfängst einzufrieren und auch der Schal friert ein und du verlierst dann konstant auch diese Energie von dem Schal. Und je mehr du von der Energie auch einbüßt, desto langsamer wirst du auch und desto schwieriger ist es noch voranzukommen. Und dann hast du auch noch die Stürme dazu und da wird es richtig unangenehm.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, man sieht am Ende auf der Spitze des Berges teilt sich der Berg praktisch in zwei und da ist so eine Schlucht, durch die das Licht strahlt. Und man steht praktisch 100 Meter davor und erklimmt das immer weiter und da war ich glücklicherweise auch zu zweit. Und ich sehe halt meinen Kollegen, einen kleinen Kritikpunkt habe ich am Spiel, nämlich, dass die Kamera sich auch über den Neigungssensor dreht. Das hat mich einige Male verwirrt.
Oh ja, das wird einem ganz zu Anfang, direkt in den ersten Spielsekunden wird einem das kurz eingeblendet und erklärt. Ja. Die Sache ist aber dadurch, dass man halt eben das auch mit den Sticks machen kann, vergisst man das relativ schnell. Aber wenn man dann den Controller mal ein bisschen neigt, auf einmal wundert man sich, warum dreht sich das?
Ja, das hat mich sehr gestört. Hin und wieder hat das ganz gut geholfen, weil ich habe das dann halt so gedreht, dass ich ihm zusehen konnte, wie er hochklettert, weil er war ein bisschen vor mir. Und er wurde immer langsamer und ich merke langsam auch bei mir, meine Figur wird auch langsamer. Und du hast es schon gesagt, du siehst richtig, wie die Figur einfriert, wie der Stoff sich verhärtet durch den eisigen Wind, durch den fallenden Schnee. Und auf einmal kippst du zusammen.
Oh, das war einer der Momente, wo ich fast angefangen hätte zu heulen, diese Endszene, weil ich hatte da auch jemanden, der ist dann mit mir, wir sind wirklich auf einer Höhe gegangen, ne? Und je langsamer es ging, desto schwerfälliger es wurde, desto mehr rückten wir auf einmal zusammen. Also wir waren sowieso, also der letzte, mit dem ich gespielt habe, wir sind teilweise zu so einer Einheit verschmolzen in dem Eis, weil wir uns einfach irgendwie förmlich gegenseitig aufwärmen wollten. Und das war so krass emotional. Und dann zum Ende hin haben wir auch nur noch so gegenseitig immer gerufen, wobei das Rufen dann auch total abgeschwächt ist und nur noch so ein Blung, aber ganz leicht ist. Aber trotzdem, wir beide waren dann immer noch so am Rufen und dann so Stück für Stück und dann klappst du zusammen und ich dachte mir so, okay, das Spiel ist vorbei, oh nein.
Ja, ich dachte auch, das wäre das Ende, tatsächlich. Ja. Ich hab gedacht, das endet auf einer tragischen Note.
Hatte ich auch gedacht dann.
Hätte ich jedem auch nicht übel genommen, also das war ein extrem intensiver Moment. Und wie gesagt, auch hier wieder dadurch verstärkt, dass ich einen zweiten Mitspieler hatte. Also ich habe das nicht umsonst gesagt vorhin.
Ja, also der Moment, der war bei mir, wie gesagt, also dadurch, dass jemand auch noch in meiner Nähe war und wir dann versucht haben, wirklich immer näher zu kommen, so nach dem Motto, so ja, vielleicht bringt es was, wenn man zusammen ist und vielleicht kommen wir noch ein Stück weiter. Irgendwie können wir uns antreiben und ich weiß nicht, die gehen so viele Gefühle irgendwie dann auch total verloren, wenn du den nicht hättest, dann den Kumpan.
Ja, aber in bester Deus Ex Machina Manier tauchen dann die weißen Weisen auf.
Ja.
Und geben dir neue Kraft. Und du kommst dann durch diese Schlucht durch. Das dauert ewig lange, bis man da durchgewandert ist. Durch diesen Lichtstrahl durch. Und auf einmal findest du dich in so einem riesigen Meer wieder. Und überall sind so halt sich immer weiter hoch erhebend so kleine Becken mit diesem Staub, wo du drinnen fliegen kannst. Überall fliegen diese Teppichwale oder was das sein soll.
Ja.
Und überall sind so sehr japanisch angehauchte Schreintore. Und dein Ziel ist es halt wirklich bis zum Ende nach oben zu kommen. Und dir stehen halt in diesem Areal wirklich alle Mittel und Wege offen. Du kannst fliegen, wie du willst. Du hast praktisch unlimitiert Sprung und Flugzeit. Und die Musik ist hier dann so positiv gestimmt einfach auf dieses.
Ja, das war nämlich dann das Stück, was ich rausgenommen hatte für den Jukebox-Podcast, was da einsetzt dann.
Und das ist so mitreißend, wenn du weißt, okay, wir haben es doch noch irgendwie geschafft, Wir haben durchgehalten, wir sind jetzt bis zum Ende gekommen.
Und ich denke, jetzt wisst ihr, warum ich das in dem Jukebox-Podcast nicht sagen konnte, wie genau die Szenerie ist, warum die dann nochmal tausendfach besser wirkt, wenn man das weiß, aber das konnte ich halt nicht sagen, ohne es für andere kaputt zu machen.
Es ist einfach aufmunternd und wenn man dann die Credits sieht, fühlt man sich einfach gut danach. Man hat echt ein richtig, richtig gutes Gefühl im Magen dann. Und Ich habe das relativ früh gespielt. Ich hatte auch gute Laune den Rest des Tages über. Bis auf die Tatsache, dass mein Internet abgecrappt ist. Aber gut, dafür kann Journey nichts.
Nee, das stimmt.
Nee, also es lässt einem wirklich mit einem sehr, sehr guten Gefühl zurück. Und allein dafür hat es sich schon gelohnt. Einfach zu wissen, dass man diese Reise geschafft hat, dass man sie gemeistert hat. Und ist eine tolle Erfahrung, kann ich nicht anders sagen.
Jo, und genauso geht es mir auch. Und ich war doch sowas von überrascht. Ich war am Anfang wirklich am Zweifeln. Ich habe mir gesagt, so, würde es mir denn wirklich gefallen? Weil ich muss zugeben, zumindest die ersten beiden Level, ich habe schon mal angefangen, weil ich mir dachte, okay, ne, du wirst nie eine PS3 dir holen. Da habe ich schon mal angefangen, in so ein Let's Play reinzugucken, aber dann dachte ich mir so, nee, die bringen das bestimmt nochmal auf die PS4 und du willst dir das jetzt nicht kaputt machen. Hab das Let's Play abgebrochen tatsächlich. Ich habe es zum Glück nicht zu Ende geguckt, sonst wäre dieser Moment weg gewesen. Und jetzt ist es tatsächlich wahr geworden, dass ich nochmal nachholen konnte und hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, ich bin auch froh, dass ich dem Spiel eine Chance gegeben habe. Also ich brauche normalerweise irgendwie eine Geschichte oder einen Charakter oder halt eine Spielmechanik, die mich dranhält. Und wie gesagt, am Anfang hat mich dieses "es ist ein Spiel"-Gedanke echt zum Verzweifeln gebracht. Aber wenn man sich einmal davon loslösen kann und das einfach nur noch sieht als wirklich als Reise, dann, wenn es dann Klick macht, dann ist man verzaubert.
Vor allen Dingen, es ist auch so ein Ding, es hat keine irgendwie Bildschirmeinblendungen oder so, es gibt keinen Hub und es ist einfach nur du in der Umgebung und auch der Hauptbildschirm, du siehst einfach nur die Szenerie und siehst wirklich nur dastehen, drücke die Taste, um die Reise zu beginnen und das war's, ne? Es kommt mit so wenig aus.
Ja, es ist sehr, sehr minimalistisch und lässt auch, wie wir schon vorhin gesagt haben, viel, viel Freiraum zum Interpretieren. Und das hat definitiv zum Mitdenken und Mitfühlen eingeladen. Es war eine Reise, die es wert war, in meinen Augen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein schönes Ding.
Es ist mal eine kürzere Folge, aber da wir nächste Woche über Life is Strange sprechen, wird das wahrscheinlich wieder ausdauern. Und denke ich, ist es auch mal okay, wenn wir nach 40 Minuten Schluss machen. Mit Musik sind wir vielleicht bei 45 Minuten. Ihr werdet jetzt noch ein paar Stücke aus dem Journey Soundtrack zu hören bekommen. Und ich hoffe, dass euch diese Folge vielleicht auch zum Kauf angeregt hat. Wenn ihr die PS3-Version besitzt, nochmal ins PSN guckt und euch vielleicht auch die PS4-Version holen könnt. Also ich weiß, dass die PS4-Version Crossbuy ist. Da steht PS3 und PS4-Version drin. Ich weiß halt nur nicht, wie es aussieht, wenn man schon die PS3-Version besitzt von damals. Ob das dann noch geupgradet wird auf eine Crossbuy-Version. Weil ich vermute mal, ihr habt damals auch 15 Euro bezahlt. Wäre cool zu wissen, wenn da jemand Ahnung hätte, beziehungsweise halt wirklich schon die PS3-Version besaß und uns das mitteilen könnte. Und dann würde ich sagen, hört man sich nächste Woche wieder zu Life is Strange Episode 4. Bis dann, euer Maurice.
Jo, macht es gut. Bis nächste Woche, euer Andreas.